Ja, auch von mir herzlich willkommen. Vor allem, dass ihr das zu dieser Uhrzeit und bei dieser Hitze jetzt hier in diesem Raum auch noch, dass ihr da seid, ist super. Freue ich mich schon mal. Und vorab schon mal als Hinweis, die Präsentation kommt noch online, ist sie gerade aber noch nicht, aber die bekommt ihr auf jeden Fall. So, mein Name habt ihr gerade schon gehört und also ich bin Ramona und ich werde euch aus unserem an sich Forschungsprojekt etwas präsentieren, aber keine Sorge, es wird nicht trocken. Ihr kriegt jetzt hier keine irgendwie zitationslastige Präsentation oder so, sondern ganz im Gegenteil. Es ist so aufbereitet, dass es relativ hands-on ist und nur ganz am Anfang so ein bisschen Rahmen zum Projekt kommt, denn das Projekt, wir nennen es kurz immer nur Evaluationsprojekt, denn der Name ist nämlich formal Digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation. So, viel zu lang im Alltag, Evaluationsprojekt. Aber was natürlich schon klar ist, geht um Partizipation. Und es ist am Institut für digitale Teilhabe in Bremen an der Hochschule angesiedelt. Und da ist für euch eventuell vor allem relevant, dass das Institut wie auch das Projekt vor allem partizipative Elemente im Fokus hat, also durchaus Menschen mit Behinderung aktiv in allen Stellen im Forschungsprozess beteiligen. Dementsprechend sind auch bei uns im Projekt überwiegend Menschen mit Behinderung angestellt. Grundsätzlich ist die Idee eben, die Personen, Menschen mit Behinderung aktiv daran zu beteiligen und damit auch zu empowern, dass das alles, jede Bereich im Arbeitsleben möglich ist, auch wenn man eine formal assistierte Behinderung hat. Trotzdem möchte ich auch betonen, es geht nicht nur um formalen Menschen mit Behinderung, die das assistiert bekommen. Es geht um alle Menschen. Jetzt bei allem, wenn ich um Barrierefreiheit und Accessibility rede, sind alle grundsätzlich mitgemeint. Es geht darum, dass die Software für alle Personen funktioniert. Aber trotzdem werde ich an verschiedenen Stellen bewusst auf Menschen mit Behinderung Bezug nehmen, weil das gerade die Personen sind, die aktiv besonders benachteiligt sind. Und die müssen dringend sichtbarer werden. Dementsprechend ist das auch ein Teil dieses Projektes. Und ich möchte noch betonen, der Hintergrund von unserem Projekt ist, das hat 22 angefangen und endet dieses Jahr. Also wir sind gerade so in dieser Endphase von Ergebnisse sind teilweise schon fertig und teilweise sind sie noch in der letzten Phase der Auswertung, aber wir präsentieren schon was. Und das Ziel dabei ist schon langfristig, dass wir hinbekommen, ein partizipatives Modell zu entwickeln. Das war, steht hier auch schon ein bisschen, steht das hier, Prozessmodell, partizipative Evaluation. Aber da haben wir relativ schnell gemerkt, ja, das stand in diesem Antrag. Wir haben aber gemerkt, in der Praxis, bis wir zu diesem Modell kommen, da haben wir noch so viele Schritte, wir müssen dringend viel, viel mehr darauf gucken, was hindert uns schon am Anfang dabei. Also wir müssen viel, viel mehr erstmal leisten, bis wir zu einem positiven Modell, wie es denn gut laufen könnte, kommen. Wir müssen erstmal gucken, wo sind überall die Barrieren, dass wir da gar nicht erst hinkommen. Deswegen hat sich das so ein bisschen verschoben. Deswegen werde ich gleich auch viel über die Erfahrung von Developern sprechen, was eigentlich deren Hürden sind, nicht Barrierefreiheit nämlich umzusetzen. Also woran hapert das in deren Erfahrungswelt? Und ein zweiterer Faktor, der jetzt gerade noch nicht auf der Folie steht, der für euch für den Hintergrund vielleicht auch relevant ist. Wir haben vor allem mit Developern zu tun gehabt, die im öffentlichen Dienst, in öffentlicher Verwaltung und so weiter aktiv sind, weil das einfach die Personengruppe sind, die ja formal auch verpflichtet sind, dort Personen mit Behinderung einzustellen. Und jetzt komme ich zum weiteren Punkt. Unser Projekt wird finanziert vom AFIP. Das heißt, wir werden bezahlt von der Ausgleichsabgabe, von den Unternehmen, die einfach mal sagen, ja, wir stellen keine Menschen mit Behinderung ein und zahlen lieber Strafe. Und aus diesem Topf sind wir quasi bezahlt, damit zumindest über die Bande um die Ecke und so weiter, dann endlich was für Menschen mit Behinderung getan wird. Und davon profitierte jetzt unser Projekt an der Stelle. Und wir haben ungefähr 10 Mitarbeitende. Ich hatte schon gesagt, eigentlich war der Fokus Prozessmodell. Das, was wir jetzt aber trotzdem gemacht haben, ist mit Open Source Entwickler und den Communities aktiv im Austausch zu sein und die dahingehend und zu unterstützen, aber eben vor allem auch zu erfahren, wo sind die Schwierigkeiten. So, und jetzt sage ich euch noch ein bisschen, was ist heute eigentlich mein Fokus. Was ich nicht machen werde, ich werde euch jetzt nicht irgendwelche HTML-Codes erzählen, ich werde euch auch nichts zu irgendwelchen WCAG-Kriterien oder zu irgendeiner Norm erzählen, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, was bedeutet das in der Umsetzung in Communities und in Projekten und was haben uns Developer erzählt, was die Schwierigkeit dabei ist. Und trotzdem möchte ich euch so ein bisschen so Ergebnisse exemplarisch vorstellen. Ich werde euch nicht alles aus dem Projekt vorstellen, sondern nur mit einem bestimmten Fokus und zwar mit drei. Und zwar mit dem ersten, was braucht es, damit Barrierefreiheit selbstverständlicher Teil von Softwareentwicklung wird? Den werde ich euch vor allem aus der Perspektive von Developern erzählen. Der zweite wird, welche formalen, organisatorischen und kommunikativen Veränderungen sind notwendig? Das ist also eher so prozessoral gedacht. Was muss da sich eigentlich verändern? Und das dritte, was können wir in unseren verschiedenen Funktionen und Rollen eigentlich alles tun, und zwar individuell, aber auch gemeinsam, um Open-Source-Communities auch barrierefreier zu machen. Und da möchte ich schon mal gleich vorab sagen, das wird eher so ein Teaser, wo ihr jeweils genauer für eure Communities, für eure Projekte genauer guckt. Ihr kriegt da eher so Fragen und Bereiche, wo ihr genauer drauf schauen könnt. Und ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen Impulse für Austausch entweder hier oder auch später oder auch morgen oder weiter in Open-Source-Communities liefere. Soweit. Also, Datengrundlage. Ja, es ist ein Forschungsprojekt und trotzdem werde ich euch jetzt hier heute nicht mit viel Daten, Zahlen, Fakten, Tabellen und so weiter quälen, sondern ich werde versuchen, euch aus den verschiedenen Arbeitspaketen, die wir im Projekt hatten, Teaser geben, die zusammen schon ausgewertet und was die Konsequenzen und Foki dabei jeweils sind, was ich euch mitgeben kann. Ein Hintergrund ist auf jeden Fall, den ich euch mitgeben kann, schon, was wir uns angeguckt haben. Es wird vor allem Developer-Perspektive sein, weil da haben wir am meisten erhoben. Deswegen werde ich daraus Erfahrungen teilen. Wir haben auch ein Arbeitspaket Nutzenden-Perspektive, weil darum geht es auch. Da werde ich aber nur einen kleinen Ausschnitt davon erwähnen, denn da möchte ich euch einfach darauf hinweisen, da passiert noch ein Paper und meine Kollegen werden auch die Cultural Probes, die wir als Erhebungsbasis haben, auch noch veröffentlichen. Das machen dann die. Ich werde nur an bestimmten Stellen, wo einfach sich sehr schön gezeigt hat, dass Developer-Perspektive und Nutzenden-Perspektive sich sehr gut ergänzen und die eigentlich dieselben Ziele und dieselben Probleme haben, die werde ich euch natürlich trotzdem erwähnen. Und dann, das ist ein bisschen dem Hintergrund geschuldet, dass ich in dem Arbeitspaket Weiterbildung vor allem mit dem Arbeitspaket Developer-Perspektive aktiv war, euch noch einiges dazu erzählen, was wir in der Umfrage zu Weiterbildungsbedarfen erhoben haben. Und da müssen wir ein bisschen gucken, ob wir das zeitlich schaffen, ob ich das zeitlich schaffe. Ich wollte noch so einen kleinen Ausblick zu Personas zu ADHS geben. Im Zweifelsfall kriegt ihr aber auf jeden Fall den QR-Code zu den Personas. Da schaue ich mal, wie schnell ich durchkomme. Aber jetzt vorab erstmal zu der Developer-Perspektive, weil die ja im Fokus steht. Also wir haben über fast 2 Jahre Interviews mit verschiedenen Developern in Open-Source-Kontexten geführt und die auch ausgewertet. Und da ist vor allem relevant, es waren vor allem teilstrukturierte Interviews, aber die waren immer so gestaltet, dass es einmal darum geht, was wollen wir wissen, dann aber auch das, wo haben die den Erfahrung her, wo sie sagen, da müssen wir drüber reden und dann noch einen sehr offenen Part, also der sich manchmal aus den Themenschwerpunkten noch ergeben hat, von dem, was wir gefragt haben, wo die vielleicht gar nicht drauf vorbereitet waren und manchmal passiert das in so Interviews, dass ganz am Ende dann doch nochmal ein Gedanke von ganz am Anfang kommt, den Raum wollten wir auch immer haben. Und was sich insbesondere in dem Bereich häufig gezeigt hat, ist, die Bedarfe, die die Developer erzählen, sind meistens die gleichen, die den Nutzenden auch erwähnen. Wir sind auf den Softwareentwicklungsprozess natürlich eingegangen, weil wir wollten ja eigentlich ein Prozessmodell entwickeln. Also haben wir bei den ersten Interviews sehr viel über Prozesse und wie wird eigentlich in den jeweiligen Projekten Open Source entwickelt. Sehr viel über Beteiligungsmöglichkeiten allgemein, aber auch von Menschen mit Behinderung eingegangen. Und wir haben vor allem auch mal über so Wissen zu Bezugsnormen und so gesprochen. Die werde ich heute aber nicht erwähnen. Das könnt ihr in anderen Vorträgen, denn unter anderem unsere Projektleitung hat hier schon mehrfach einen Vortrag gehalten, ihr mit Rogalla. Auch in anderen Kontexten von Open Source findet ihr gute Vorträge, die genau diesen ganzen Bereich ums Rechtliche abarbeiten. Das werde ich heute nicht machen. Der zweite Part, da werde ich heute nur sehr, sehr kurz drauf eingehen, aber das Arbeitspaket Weiterbildung und Nutzendenperspektive ist quasi unterschiedliche, aber die Ergebnisse, die wir haben wir zusammengeführt, und zwar einmal über die Culture Probes, ist eine bestimmte Art und Weise, vielfältige Expertisen zu erheben und vor allem Nutzendenbedarfe zu erheben. Und was wir noch gemacht haben, waren explizit Interviews mit Personen, die selber sich entweder ADHS, Autismus oder eine Kombination von beiden diagnostiziert haben. Und man könnte jetzt so denken, ja, okay, Neurodiversität ist gerade so ein Hype-Thema. Ist es aber ja nicht. Und wir haben das auch im Fokus, weil wir zum Wohl im Team Personen hatten, weil von den Developern in den Interviews die das als einen Themenschwerpunkt gesagt haben. Und weil wir auch finden, wenn man sich die Normen genauer anguckt, verschiedenste Bereiche von Neurodiversität werden aktiv aufgeführt, aber nicht alle. Und gerade die, die eher unsichtbarer Art sind, eben nicht. Und deswegen hatten wir die im Fokus. Das heißt aber nicht, dass die ein Entweder-Oder sind. Man muss sich alle diese Bedarfe angucken. Genau, und jetzt zum dritten Bereich noch. Wir hatten im Arbeitspaket Weiterbildung, weil man ja gut sagen könnte, naja, vielleicht muss man einfach Developer weiterentwickeln, muss man denen weitere Input geben, so man... Indem man den Weiterbildung anbietet, wäre das Problem Barrierefreiheit ja gelöst. Dem ist nicht so, aber trotzdem haben wir natürlich gefragt, was wären denn Weiterbildungsbedarfe? Und dabei haben wir einen Fragebogen gemacht, einen Online-Fragebogen. Und da einfach als Hinweis, wir haben auch nach den konkreten Tätigkeiten und Erfahrungen gefragt. Und was zeigte sich? Sehr viele Erfahrungen, die wir auch bei den Developer-Interviews hatten. Dementsprechend fließen die jetzt auch ein. Und genauso, wie sieht es eigentlich damit aus, wenn ihr konkret digitale Barrierefreiheit umsetzt? Was fällt euch da auf? Und deswegen werde ich heute auf die Ergebnisse, die in den beiden Parts vorkamen, das auch mit einfließen lassen. Ich werde jetzt nicht ganz so viel zu den Weiterbildungsbedarfen eingehen. So, jetzt habt ihr einmal so einen Schnellritt durch das, was ich heute mache und was die Datenbasis ist, bekommen. Und jetzt wird es aber ein bisschen praktischer. Also Perspektive von den Developern, was sagen die eigentlich, woran liegt es, was braucht es, damit digitale Barrierefreiheit selbstverständlicher Teil wird. Man könnte jetzt sagen, naja, indem HTML-Code vernünftig angewendet wird, wenn man weiß, was ein ARIA-Label ist und so weiter. Könnte man sagen. Das ist nicht das, womit die Developer angefangen haben zu reden. Was die meisten gemacht haben, was sie angefangen haben zu sagen, ist, über Akteure zu reden. Nämlich einmal ihre Kollegen. Das heißt, ich habe hier so, ihr werdet mehrfach merken, ich habe immer so Bubbles hier, wo dann immer symbolisch was abgebildet ist. Die meisten haben erstmal angefangen, über ihre Kollegen zu reden und was sie selber für Expertisen haben, was ihre Kolleginnen für Expertisen haben, wo manchmal auch ein Begriffsverständnis erstmal geklärt werden muss. Manchmal auch eine Frage von, mit welcher Idee bin ich eigentlich Developer geworden? Das ist so eine Art und Weise von einer Haltung, was habe ich eigentlich vor? Für wen entwickle ich Software? Solche Themen kamen erstmal, dass ich da viel drüber besprochen werden muss. Ich sage später noch was zum Team, aber das war ein großer Teil, über die gesprochen werden. Und jetzt, da müsst ihr, oh, es sieht auch ein bisschen anders aus, als ich es aufbereitet habe, stelle ich gerade fest. Naja, hier fange ich schon mal an mit dem Symbolischen. Ihr seht da jetzt so ein bisschen einmal Projektleitung mit einer Person mit so einem Anzug und dann habt ihr noch so eine Geschäftsleitung, hat auch ein bisschen einen Anzug an. Sieht auch fast aus wie die gleiche Person, da einfach als Hinweis. Das ist jetzt gerade sehr symbolisch und sehr vereinfacht. In euren Projekten werden das manchmal dieselbe Person sein, manchmal sind das unterschiedliche. Manchmal kommen die Maintainer in der Rolle da auch mit rein. Also von dem, was ich da sage, müsst ihr so ein bisschen gucken, was bedeutet das bei euch in eurem Projekt. Das, was auf jeden Fall, warum viele Developer über Projektleitung gesprochen haben, war der Punkt, egal wie interessiert, gut motiviert, gut ausgebildet bestimmte Developer-Teams sein können, wenn eine Projektleitung danach aber sagt, ja, das machen wir aber nicht, dann hilft das nicht. Das kann sehr frustrierend sein. Deswegen muss auch ein klares Go kommen von Projektleitung, von den Leuten, die Entscheidungen über Geld und Ressourcen bringen. Also alle, das könnt ihr so grob mal zusammenfassen, alle Entscheidungsträgerinnen an jeweiligen Ebenen, wenn die nicht für Barrierefreiheit ein klares Go geben und nicht ganz klar sagen, wir setzen das um, egal wie zeitaufwendig das ist, wie viele Schleifen wir eventuell nochmal drehen müssen, ob wir nochmal andere Expertisen hinzuholen müssen, wenn das Go nicht kommt, dann ist das eine richtig harte Barriere für Developer selber. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Hier steht auch noch die Auftraggebende. Jetzt da so ein bisschen als Hintergrund, weil wir natürlich mit öffentlicher Verwaltung viel zu tun hatten und mit Developern, die in dem Kontext arbeiten, wo viel über so Ausschreibungen funktioniert, war das natürlich ein hartes Kriterium. Was verschiedenste Developer uns gesagt haben, war die Erfahrung, dass sowohl wenn von auftraggebenden Seite in der Ausschreibung nicht schon klar formuliert ist, was bedeutet für dieses Projekt Barrierefreiheit, sondern da einfach nur sowas drinsteht, ja, das Softwareprojekt soll am Ende oder das Produkt soll am Ende barrierefrei sein. Wenn das da nur drinsteht, dann wird das nichts. Genauso, wenn in der Beratung, wie man entweder eine Ausschreibung schreibt oder wie man darauf antworten möchte, Barrierefreiheit nicht schon differenziert genug formuliert ist, führt das auch dazu, dass das nicht umgesetzt wird, weil es dann im Ende immer heißt, ach, das ist so komplex, ach, wir müssen jetzt auch noch testen, wir brauchen auch noch bestimmte Testerinnen mit bestimmten Expertisen, ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Das ist dann nämlich die Realität. Deswegen haben fast alle Developer uns klar gesagt, macht euch ganz konkrete Gedanken, was das für eure Projekte jeweils heißt, wenn ihr Ausschreibungen wollt, wenn ihr auf Ausschreibungen antwortet, aber in jeglicher Form, wenn es immer um irgendwelche Verträge geht, wo festgehalten wird, was heißt hier Barrierefreiheit im Laufe der nächsten Monate. Haltet das konkret fest und wie viel Zeit plant ihr da ein und wann? Und jetzt sind wir bei dem anderen Punkt. Jetzt haben wir meistens ging es erstmal um Akteure und dann ging es um Bereiche. Wo muss man sich überall beteiligen und wie kann man das tun? Auf das Wie gehe ich in der zweiten Frage differenzierter ein, aber ich möchte euch schon mal konkret sagen, was wurde gesagt, wo muss man reingucken. Zeit und Ressource habe ich schon ein wenig erwähnt, wenn es darum geht, dass Gelder freigegeben werden müssen. Aber das heißt auch, sich Gedanken zu machen, welche Personen mit welchen Ressourcen haben wir da, welche muss man vielleicht einkaufen, wo muss man zu welchem Zeitpunkt welche Expertise haben. Das kann nämlich auch manchmal sein, je nachdem, wie ein Projekt gestaltet ist, wie formal das auch aufgebaut ist, dass man vielleicht bestimmte Expertisen in dem einen Projekt hat, mal in dem anderen und dann zieht man die ab. Das heißt aber, man muss das ja koordinieren und sich Gedanken machen und nicht mal eben so, ja, jetzt brauchen wir mal gerade Barrierefreiheitsexpertise. Wenn die nicht da ist oder die gerade in einem anderen Teilprojekt gebunden ist, dann hilft das nicht viel. Das heißt, es braucht viel Managementfragen davon, wann braucht man was und wie lange wird das wohl dauern. Bei Open-Source-Projekten, die viel Freiwilligkeit beinhalten, ist das was anderes, als wenn man Personen einstellt und bezahlen kann. Auch da trotzdem die Frage, wie viel Zeit, wie viel Geld, welches Wissen und welche Skills und Tools möchte man verwenden. Der weitere Punkt, Prozessgestaltung. Das ist eigentlich, haben wir ja gesagt, ja, Prozess ist das, worum es gehen soll. Deswegen könnte man sagen, jetzt ist hier so abgebildet, sehr schematisch. Ich hoffe, ihr entwickelt nicht alle einfach nur so hintereinander und dann wird mal kurz eine Schleife gemacht. Ich hoffe, ein bisschen inklusiver und auch ein bisschen, phasenübergangender, würde ich mal sagen. Aber das, was hier abgebildet werden soll, leicht schematisch auf jeden Fall, dass bitte Barrierefreiheit und auch Barrierefreiheitsexpertisen bei jedem Schritt in der Softwareentwicklung mitgedacht werden muss. Und ich möchte ganz besonders betonen, von Anfang an. Denn das, was sonst nämlich passiert ist, wenn das am Anfang nicht mitgedacht wird, kommt auf einmal so, ach ja, wir haben da so auf eine Ausschreibung, haben wir so geantwortet, unser Projekt ist natürlich barrierefrei am Ende und das wird schon alles. Und dann kommt auf einmal so, ach ja, ihr wollt dafür aber, damit das abgenommen wird, einen Test haben und dann brauchst du die Expertise. Und dann wird der irgendwie getestet und dann kommt, ja, das ist aber nicht barrierefrei. Und dann flanscht man nach und flanscht hier nochmal nach und da nochmal nach. Führt nicht dazu, dass das Projekt am Ende wirklich barrierefrei ist. Also macht euch da bei jedem Schritt, den ihr habt, Gedanken dazu. Was bedeutet das? Was wollt ihr bei dem Schritt, testen. Was bedeutet das, was ihr bis dahin noch akzeptiert, aber später nicht mehr? Das kann ja auch sein, okay, wir fangen mit bestimmten Elementen an und haben aber nochmal eingeplant, beispielsweise, wenn dann Komponenten zusammenkommen, dass dann nochmal getestet wird, wie interagieren die verschiedenen Komponenten auch miteinander. Genau, deswegen Prozessgestaltung. An jeder Stelle und dann möchte ich natürlich auch betonen, es geht hier nicht nur um einzelne Barrierefreiheitsexpertisen, sondern es geht auch darum, Menschen mit Behinderung, die diese Expertisen haben, auch mitzubedenken und auch einzustellen und auch mit einzubinden. Das ist gerade bei Open-Source-Projekten, die sehr viel Ehrenamt bedeuten, nochmal eine größere Herausforderung. Gut, zum Kommunikationsprozess. Da werdet ihr später noch ein bisschen differenzierte Darstellung sehen. Deswegen werde ich hier jetzt erstmal nur auf die Frage eingehen, okay, was bedeutet das eigentlich? Welchen Kommunikationsweg nehmen wir? Da waren wir ein bisschen irritiert, dass das bei den Developern so viel kam. Nämlich, das heißt doch viel, sich drauf committen, was ist eigentlich unser Weg? Wie kommunizieren wir in unserer Community und auch in unserem Projekt selber? Was ist unter anderem auch unser Single Point of Truth. Wo finden wir? Welche Informationen? Sind die so aufbereitet, dass die Zielgruppe diese Informationen findet? Dass wir das da abgelegt haben und nicht jede Kommunikationsschleife 10-mal drehen müssen, sondern vielleicht doch einfach da festgehalten ist, wenn wir den Software-Stack nehmen, da haben wir schon die Expertisen, wir können das so und so einbinden und müssen das nicht bei dem Projekt, was vielleicht aus demselben Unternehmen ist, die exakt mit demselben Software-Stack arbeiten, das nochmal neu diskutieren. So. Und einen anderen Punkt haben wir hier auch, wird eher bilateral miteinander kommuniziert, wird mündlich diskutiert, wird, wenn beispielsweise ein Meeting vor Ort stattgefunden hat, das danach auch dokumentiert und die Entscheidung dokumentiert. Oder vielleicht auch nicht. Wie gibt es dann für Lösungen dafür? Also eher so Kommunikationswege. Später gehe ich auf andere Punkte ein, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Gut. Testen habe ich schon so ein bisschen erwähnt. Da seht ihr jetzt eine Grafik, wo es einmal, jetzt nicht wundern, das sind hier immer die Personen, die Barrierefreiheitsexpertise haben, hier diese Figuren. Hier sind einige, die im Team sind, die in der Testung selber sind. Manchmal lohnt es sich aber, bewusst auch Expertise von außen dazu zu holen für einen bestimmten Teil. Gerade bei Projekten, die sehr divers aufgestellt sind, kann es sich lohnen, mal zu sagen, okay, wir machen ganz viel intern, wir haben viele Testungen intern, aber beispielsweise bevor wir auf eine Ausschreibung reagieren wollen oder bevor wir den letzten Branch nochmal veröffentlichen, machen wir auch nochmal eine externe Testung. Das kann sich lohnen, je nachdem, wie ein Projekt aufgestellt ist. Und hier sind so ein bisschen abgebildet verschiedene Ein- und Ausgabegeräte, so die Tastatur, Braillezeile, aber auch Touch, hier eine Maus, aber hier auch Audio-Interfaces, kann man ja auch Sprachen, Ein- und Ausgabe kann relevant sein. Und das ist ja so ein bisschen sehr schemenhaft hier das Endlos-Symbol, was häufig für Neurodiversität gilt, was auch nochmal eine andere Wahrnehmungsart ist. Und die wird beim Testen manches Mal nicht so mit berücksichtigt. Daher taucht sie hier aber auch nochmal auf. Auch da kann man ansetzen. So, dann der Punkt Teams. Da gehe ich später deutlich mehr drauf ein. Hier jetzt einfach nur, was uns Developer gesagt haben. Wichtig ist, dass sich überhaupt Gedanken gemacht wird über, wie sind die Teams zusammengesetzt? Welche Expertisen haben wir? Welche sind in einem Projekt immer vor Ort? Wann muss man vielleicht auch bewusst sagen, wir müssen Expertisen ranholen? Aber auch, und da kommt's, wie interagieren die miteinander? Gibt es Veto-Rechte beispielsweise? Darf eine Person aus dem Quality Management oder Quality Assurance auch mal sagen, nee, Veto, das machen wir so nicht? Darf eine Person mit Barrierefreiheitsexpertise sagen, nee, machen wir nicht. Ihr schließt gerade aktiv jemanden mit der Entscheidung aus. Oder wie, deswegen ist dann wieder der Punkt mit den Akteuren, die wir vorhin hatten, wenn nämlich auf einer Leitungsebene ein klares Go ist, darf dann ein Barrierefreiheitsexpertin, darf die dann auch mal sagen, hey, unsere Leitung sagt, wir wollen das, dann müssen wir das jetzt auch umsetzen. Das heißt dann jetzt aber auch mal Schwerpunkte verschieben. So, wie sind so Teamkonstellation und wer hat da welche Entscheidungsbefugnis? Da werdet ihr sehr differenziert darum gucken müssen, wenn Barrierefreiheit unterschiedlich an Expertisen aufgestellt ist bei euch. Da sage ich aber gleich noch was zu. Und natürlich Weiterbildung. Den Punkt muss ich natürlich auch erwähnen. Und da möchte ich auf einen Punkt explizit drauf eingehen. Da geht es jetzt hier, ist zwar abgebildet Code, ja, und ist auch ein bisschen so hier so Verwaltungskram, mit, das ist jetzt textuell als sowas wie Normen und Vorgaben und so. Aber ich möchte, dass euch bewusst ist, der Mensch muss im Fokus stehen. Und es braucht Wissen über Nutzende, über die Vielfältigkeit der Nutzenden, über deren Bedarfe und auch, wie die manchmal sich widersprechen können und wie man dann damit umgeht, wenn widersprechende Bedarfe einfach klar kommuniziert werden. Welche Möglichkeiten der Individualisierung gibt es auch und was bedeutet das eventuell aber auch, wenn man die Software entwickelt, die möglichst viel Individualisierung bieten soll, ohne dass sie überfrachtend wirkt. Das heißt aber auch, da sage ich, glaube ich, später nicht so viel, sondern nur jetzt, das bedeutet aber auch sowas wie Führungskompetenzen, Teammaßnahmen. Wie kann man mit einem sehr diversen Team auch arbeiten, insbesondere wenn man Menschen mit Behinderung auch einstellt? Was bedeutet das eventuell auch in der Art und Weise, wie man das Team weiterentwickelt als Team, dass es gut miteinander arbeitet? Beispielsweise auch eigene Software-Development-Umgebung sich mal anzugucken, wie barrierefrei ist die eigentlich und was heißt es dann zu kommunizieren in einem Team. Auch das ist ein Weiterbildungsbereich, den sich, glaube ich, viele Projekte dringend mal angucken sollten. So, jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde geredet und jetzt kommt ihr zum Part 2. Prozess. Formale, organisatorische und kommunikative Veränderungen. Was braucht es? Eigentlich würden wir auch noch den Bereich kulturelle Veränderungen brauchen, gerade in Open Source, wo viel Open und Freiheit und so weiter als Selbstverständnis da ist. Das kann manchmal clashen, aber da haben wir nicht ganz so viel Datengrundlage, deswegen reden wir da heute nicht drüber, sondern nur über formale, organisatorische und kommunikative Ebene. So. Formal. Ja, klick. Formal. Ich habe ja gesagt, ihr kriegt jetzt hier keine WCAG, ihr kriegt keine EN-Norm vorgegeben und so weiter. Ja, weil formal ja auch noch ein bisschen mehr ist. Manches Mal fallt ihr nämlich, je nachdem wie groß euer Projekt ist, fallt ihr da nämlich raus. Ihr seid viel zu klein, ihr seid nicht systemrelevant genug oder seid einfach in einem Bereich, der einfach noch nicht normiert ist. Das heißt aber nicht, dass ihr, weil ihr in diese formalen Vorgaben nicht gehört, dass ihr euch damit nicht beschäftigen müsst, sondern ganz im Gegenteil, ihr könnt trotzdem immer schon ganz viel tun. Und zwar trotzdem mal gucken, ist die eigene Website, die eigene Dokumentation, und zwar die der Nutzenden auch, die der Developer, wie barrierefrei ist es eigentlich? Aber auch Kommunikationswege, habe ich vorhin schon gesagt. Welche Kommunikationswege und Tools nutzt ihr, wie barrierefrei ist es? Und wo kommuniziert ihr, wo man diese Wege eigentlich findet? Wie viele Hürden habt ihr da aufgebaut? Das ist auch manches Mal, gerade wenn Projekte sehr ehrenamtlich sind, wo nämlich nicht sichergestellt wird, dass das auch nochmal geprüft wird, dass die Links immer noch funktionieren oder dass das auch noch verständlich ist, was vor 20 Jahren mal geschrieben wurde. Also gerade bei diesen langgewachsenen Projekten, wo ein Wust an Dokumentation da ist, irgendwann ist es nicht mehr so strukturiert, weil es einfach über Zeiten gewachsen ist. Und das ist eine Herausforderung, sich damit auch nochmal zu beschäftigen. Das kann stressig werden, aber trotzdem kann es sich lohnen, weil manches Mal führt es dazu, sich auch nochmal in der eigenen Community klarer zu sein. Ach, das, den Kommunikationsweg, für den haben wir uns eigentlich mal entschieden. Das wissen nämlich manche, die vor 10 Jahren vielleicht dazugekommen sind, manchmal auch schon gar nicht mehr. Also das kann sich auch lohnen, wenn man nicht klassisch über Menschen mit Behinderung an die Zielgruppe denkt, sondern an alle anderen auch. So, jetzt läuft aber ja unter formal. Deswegen möchte ich auf einen ganz anderen Bereich mit Formalia nochmal eingehen. Und zwar richtet sich das jetzt an Projekte, die Foundations, Unternehmen, also deutlich größer sind. Gibt ja auch noch andere formale Vorgaben, nämlich sowas wie Personaleinstellungsverfahren, auch so sehr formal und trocken. Aber auch da kann man sich ja mal überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir mittellangfristig Barrierefreiheitsexpertisen bei uns haben wollen? Wie stellen wir das sicher? Wollen wir eventuell Barrierefreiheitskenntnisse und Fähigkeiten schon im Ausschreibungstext oder wenn wir Personen kennenlernen, das mit als ein hartes Kriterium nehmen? Oder vielleicht erstmal als ein weiches und später für bestimmte Teilbereiche aber als ein hartes Kriterium. Oder auch, wie stellen wir das sicher, wenn wir wollen, okay, wir haben das gerade noch nicht im Team, wir haben aber Personen, die super interessiert sind. Wie stellen wir das sicher, dass sie das auch, dass es ermöglicht wird, sich weiterzuentwickeln? Und deswegen hier an der Stelle eben auch, das kann auch sowas heißen wie feste Kooperation eingehen, um die Expertisen vielleicht durch Kooperation mit anderen Projekten, mit anderen Teams sicherzustellen, dass es darüber reinkommen kann. Das kann das ja auch sein. Oder überhaupt Wissensmanagement, das ist so ganz weit, dafür sich Gedanken zu machen, das formal sicherzustellen. Wie macht man das? Kann je nach Team unterschiedlich sein, möchte ich aber schon mal mitgeben. So, jetzt eine riesenvolle Folie. Ein bisschen habt ihr davon aber schon gesehen. Organisatorisch und kommunikativ steht jetzt im Fokus. Das sind jetzt viele Daten, die wir da bekommen haben, die von Developern wie auch Nutzenden kamen. Also da passiert jetzt, da mache ich keine formale Unterscheidung mehr, von wo kam das Wissen. Ressourcen haben wir schon viel gesprochen. Ich möchte hier nur noch mal sagen, viel heißt das, wenn man den Prozess verändert, sich auch mehr darüber Gedanken zu machen, wie kann man das langfristig sicherstellen. Nicht nur, wenn man einmal Expertisen eingekauft hat, wie kriegt man das auch längerfristig hin und auch organisatorisch. Ich habe ja vorhin zu testen schon was gesagt, da sage ich auch gleich noch mal was zu, aber das bedeutet auch, einen Plan darüber zu haben, wann möchte man Personen einbinden, dass sie testen können. Wann muss man die dann vielleicht auch anfragen, wenn man wirklich Expertin haben möchte? Und wenn man dann nämlich auch nochmal Menschen mit Behinderung haben möchte, dann kann das vielleicht auch bedeuten, dass man das Setting so gestalten muss, dass das möglich ist. Das heißt, es braucht organisatorischen Aufwand. Das heißt, auch viel Kommunikation im Vorhinein bedeuten. Und das sind Zeiten und Ressourcen, die man einplanen muss. Und die einen dann nicht am Ende überkommen kann und dann nicht die Antwort sein kann, das ist jetzt aber zu aufwendig und wir müssen doch aber in einer Woche launchen. Nee, dann müssen wir es jetzt nicht machen. Das kann nicht die Antwort sein. Also frühzeitig darüber Gedanken machen. Und jetzt habe ich über Kommunikation vorhin schon gesprochen. Den Teil der Abbildung kennt ihr schon, also die Personen, die unterschiedliche Kommunikationswege haben. Jetzt möchte ich nochmal auf einen ganz anderen Bereich eingehen. Ihr seht hier so Personen mit DE für Deutsch, FR Französisch und Englisch. Ich glaube, gerade bei internationalen Open-Source-Projekten kennt ihr das häufig schon. Es hat sich irgendwann eine Lautsprache durchgesetzt in dem Team. Häufig ist es Englisch, aber nicht immer. Und jetzt kommt aber noch der Punkt dazu, naja, es gab jetzt so Trends, mit zu sagen, naja, macht doch mal euer Softwareprojekt und eure Dokumentation barrierefrei, weil, dann ist das Google-fähig, das ist viel, viel besser in Suchmaschinen optimiert und so weiter. Dann kam, das ist dann auch KI optimiert und so. Und je besser das maschinenlesbar ist, ist ja auch besser für Screenreader und so weiter. Kamen viele Argumente dazu. Kann Vor- und Nachteil haben, aber die Argumentationslinie gibt es. So. Und jetzt ist hier aber nochmal abgebildet, es gibt auch Personen, die Gebärdensprache nutzen. Wie inklusiv sind eigentlich Open-Source-Communities, wenn es um Barrierefreiheit im Kontext von Gebärdensprache geht? Es ist hier so abgebildet, manche Gebärden aber sprechen vielleicht auch. Also ist primär die Gebärdensprache die Erstsprache, aber sind in der Lage zu sprechen. Das habt ihr hier vielleicht auch an manchen Stellen schon mal erlebt. Aber nicht für alle. Und wie können Personen, die Gebärdensprache als erste Kommunikationsebene haben, wie können die in Open-Source-Projekten trotzdem teilhaben? Nicht alle sind in der Lage, gut zu lesen zum Beispiel, weil es ist dann die zweite oder dritte Sprache schon, die sie lernen. Aber trotzdem, für manche ist es ein Weg, aber nicht für alle. Wie können Personen, die Gebärdensprache als erste Sprache haben, Bug-Reports ab? Wie können die sich beteiligen? Wie sind eure Team-Meetings gestaltet, aber vielleicht auch, wie sind eure Community-Events gestaltet, dass das möglich ist? Es ist häufig eine Zeit- und Ressourcen-Organisationsfrage. Prozess, da möchte ich nur noch mal einen Punkt drauflegen. Je komplexer, je vielfältiger ihr euren Prozess eh schon habt, kann das manchmal bedeuten, wenn ihr inklusiver werden wollt, den vielleicht auch komplett anders zu denken. Komplett anders zu überlegen, wie ihr welche Phasen anordnet und wo ihr vielleicht auch, ich sag mal, Synergieeffekte schafft. Dann wird vielleicht, wenn ihr eh organisiert habt, dass ein bestimmter Bereich getestet werden soll und ihr habt Personen eingeladen, beispielsweise fürs Testen, dann kann das vielleicht auch organisiert werden, dass dieselben Personen auch einen anderen Bereich, den ihr vielleicht auch entwickelt, auch testet. Also macht euch ein bisschen Gedanken, wie man auch sowas anders organisieren kann, dass es, wenn es fürs eine Projekt ist, vielleicht auch für ein anderes funktionieren kann. Dass ihr einfach Organisationsaufwand anders überlegt. So, und jetzt nochmal zu Team. Da möchte ich euch ein Beispiel nennen, was uns Developer erzählt haben, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und da werdet ihr so ein bisschen gucken müssen, wie ist das bei euch? Deswegen nur so exemplarisch. Wir hatten einmal einen Developer, der hat sehr differenziert darüber erzählt, dass die bei sich in ihrem Projekt so eine Art Barrierefreiheitsexpertengremium eingerichtet haben. Die haben eher die Variante, okay, Barrierefreiheitsexpertengremium, manchmal heißt das Special Interest Group, manchmal heißt das Accessibility Board oder so. Das kann sinnvoll sein, wenn es auch Entscheidungsbefugnis hat, wenn es Vetorechte hat, wenn damit auch sichergestellt wird, okay, diese Expertise ist auch wirklich die Expertise und die wird gehört, wenn das Gremium auch eingebunden wird. Dann kann das ein sehr positiver Faktor sein, weil man dann konzentriert für alle Barrierefreiheitsexpertinnenbereiche, die gebündelt hat, wenn man die immer wieder hinzuziehen kann. So, wir hatten dann aber Developer, die haben das anders erzählt. Die haben nämlich gesagt, nee, wir sind zu klein. Wir brauchen das so, dass wir haben jetzt keine 10 UXler, wir haben auch keine mehreren Personen im Frontend oder Quality Assurance. Wir brauchen das so, dass in jedem Bereich mindestens eine Person auch Barrierefreiheitsexpertisen hat und das für ihren Bereich konkretisiert hat. Also was heißt es beispielsweise im Quality Assurance auch mitzudenken, wie organisiert man das eigentlich und an welchen Stellen testet man was? Wie? Und was sind Akzeptanzkriterien zum Beispiel? Also die haben die Variante gewählt, okay, in jeder Abteilung oder in jedem Mini-Projekt müssen alle irgendwie einen Mini-Bereich Barrierefreiheitsexpertise haben. Und dann haben wir Varianten gehabt, nee, wir machen das so, wir müssen eh sehr viel Freiwilligkeit, wir sind froh, wenn überhaupt eine Person mit UX-Expertise da ist, wir sind überhaupt froh, wenn wir Personen mit Barrierefreiheitsexpertise haben und wir machen das eher auf die Variante, wir laufen mit Zuruf und alles, was da ist, ist super und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wir brauchen Expertise, dann rufen wir explizit in die Community. Die haben das anders gelöst, weil die einfach mehr auf Freiwilligkeit aussetzen konnten und nicht Personen bezahlen konnten und nicht anstellen konnten. Daher einfach mal so die drei so schematischen Herangehensweisen, wie ihr das angehen könnt, wo ihr einfach mal gucken könnt, wie organisiert ihr das mit der Expertise, die ihr da habt, mit den Ressourcen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr für alles immer alle Expertisen in 100% haben werdet. Das wäre natürlich schön, aber sich überhaupt Gedanken zu machen, wie stellt ihr die Teams auf, wie verteilt ihr das? Das möchte ich euch einfach mitgeben, das kann sehr unterschiedlich bei euch in den Projekten sein. Macht euch aber Gedanken, wie ihr es tut. Gut, Weiterbildung, habe ich schon ganz viel zu gesagt, setzt bitte die Personen in den Fokus und das kann auch heißen, in euren eigenen Teams, in euren eigenen Prozessen, nicht immer nur denken, naja, Developer sind die einen und die Nutzen sind die anderen und die Menschen mit Behinderung sind ja immer nur die Nutzenden. Nein, nein, ihr habt die auch in euren eigenen Teams. Auch da bitte mitdenken. Und zur Testung, da würde ich einfach nur mal kurz den Punkt aufmachen wollen. Macht euch Gedanken, nicht immer muss das heißen, ihr müsst alle Bereiche von Testen bei euch selber haben. Es kann auch einfach eine gute Kooperation mit Personen sein, die ihr regelmäßig bucht, die bestimmte Expertisen immer wieder einsteuern können, wo ihr einfach wisst, okay, da habt ihr einen Kooperationsvertrag, die stellen das sicher. Das kann auch eine Lösung sein. Es kann aber auch sein, ihr macht ganz viel intern und nur zu bestimmten Zyklen holt ihr euch bewusst dann nochmal eine externe Testung rein. Und ich erwähne das aber nochmal, das heißt dann auch, wenn ihr das gemacht habt, wie geht ihr mit den Ergebnissen um? Es bringt dann nämlich nichts, ihr habt einen schönen Testbericht und danach habt ihr gar keine Ressourcen, die Tests abzuarbeiten und die Probleme. Auch deswegen guckt euch diese Prozesse nochmal an. Wann macht ihr was, wie, mit welcher Expertise und welche zeitlichen Ressourcen plant ihr dafür auch ein? So, jetzt kurz vor knapp möchte ich euch, den Exkurs lasse ich weg, möchte ich natürlich noch, kriegt einmal, ja, ich wollte euch die Personas vorstellen, falls dann noch am Ende Zeit ist, sage ich da was zu. Ich klicke da jetzt kurz durch. So, Community-Perspektive. Das ist ja hoffentlich das, was euch auch interessiert. Da heißt, okay, was können wir in den verschiedenen Funktionen jeweils alleine oder auch gemeinsam machen? Und schon mal Spoiler, ihr könnt alle was tun. Das hoffe ich, nehmt ihr alle jetzt schon mal mit. Und zwar, natürlich könnte man jetzt erstmal sagen, okay, wir fangen beim Individuum an. Ihr könnt alle in jeglicher Form schauen, dass ihr euch Erfahrungen selber aneignet. Bei euch selber guckt, okay, was interessiert euch, wo seid ihr eh in euren Communities aktiv, was könnte das bedeuten, dort für Inklusion zu sorgen. Natürlich auch, wenn ihr in bestimmten Software-Elementen einfach drin seid, dass ihr da guckt, was bedeutet das, konkret da Barrierefreiheit mitzudenken. Ich würde die jetzt nicht alle hier im Detail durchgehen, die eigene Website, Dokumentation, habe ich schon was gesagt. Ich möchte jetzt aber nochmal auf diesen Bereich eingehen. Auftraggebende habe ich vorhin schon gesagt. Ausschreibungen habe ich viel erwähnt, aber so vielleicht um eine aktuelle Entwicklung mal aufzugreifen, was viel passiert ist gerade, wenn ihr euch den Bereich digitale Souveränität anguckt, ist ja gerade so ein Begriff, der mal seit ein paar Jahren immer wieder so durchs Dorf geht. Jetzt ist aber was passiert. Bestimmte Akteure haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wenn wir in öffentlichen, in der Verwaltung, in öffentlichen Ausschreibungen uns beteiligen wollen, was bedeutet das dann, Open Source da drin zu haben? Was sind denn Kriterien, die wir da drin stehen haben? Die haben nämlich Lobbyarbeit gemacht. Und das könnte man doch genauso für Barrierefreiheit auch mal überlegen. Was würde das denn eigentlich konkret bedeuten? Was wären denn solche schönen Textbausteine, die nah genug an den Normen dran sind, aber auch nah genug an dem, wie wir es im Alltag erleben? So, sowas aufzubereiten kann vielleicht auch, wenn sich bestimmte Akteure, die nämlich die Ressourcen haben, auch mal zusammentun, um Lobbyarbeit da in der Richtung zu machen. Einfach nur mal um so auf diese Finanzierung, wo es dann immer heißt, naja, die ist ja irgendwie nicht da, insbesondere bei Menschen mit Behinderung ist die immer nicht da, weil man lieber Abgaben zahlt, statt das selber zu machen, vielleicht zu gucken, naja, vielleicht kann man sich aber zusammentun, um Finanzen dafür einzuwerben. So, und jetzt, Achtung, Achtung, die Folie ist super voll, aber genau das ist auch die Idee dahinter. Ich habe jetzt hier ganz viele verschiedene Rollen einfach mal symbolisch aufgearbeitet. In vielen von euren Projekten werden die entweder zu einer selben Person zusammenfallen. Manchmal ist es vielleicht auch völlig unterschiedlich und ihr habt ja mehrere. Vielleicht habt ihr überhaupt nicht sowas wie Bug Bounty, habt ihr vielleicht gar nicht. Oder könnte man aber vielleicht mal nur für Barrierefreiheit mal überlegen, ob man sowas vielleicht auch macht. So. Und vielleicht ist der Maintainer vielleicht auch der, der am Ende den Code reviewt. Kann auch sein. Nur als ein Beispiel. Also die Idee dahinter ist gerade mit der Folie. Ihr habt ganz viele unterschiedliche Rollen. Ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, in euren Projekten teilzuhaben. Und ihr findet Möglichkeiten, egal wo ihr seid, etwas dafür zu tun. Und als ein Beispiel möchte ich eins nennen, was bei uns in verschiedenen Interviews genauer beschrieben wurde. Und das ist die Person, die für Issue-Triageure quasi in der Rolle sind, die allerdings in Quality Assurance angesiedelt sind. Also da ist so eine Mischung aus diesen beiden. Und die haben nämlich in ihrem Open-Source-Projekt hatten die Schwierigkeit, die in vielen anderen, ich vermute, ihr kennt das, Barrierefreiheitsaspekte fallen ständig hinten runter, weil die sind so kompliziert. Dann überlegt man sowas wie, naja, die Low-Hanging-Fruit und die High-Hanging-Fruits und dann guckt man irgendwie, okay, womit können wir denn anfangen? Und was passiert dann? Die High-Hanging-Fruits werden trotzdem nicht angegangen, dann hat man auch irgendwie nicht die richtigen Testenden gerade parat und es gibt immer gute Gründe, das dann doch nicht zu tun, aber eigentlich will man doch Barrierefreiheit umsetzen. Und dann haben die das gesagt, naja, wir wollen uns eh ein bisschen mehr bewusster machen über unsere Bugs, die reinkommen. Deswegen haben die angefangen, Text zu setzen, die genauer auszuwerten. Und dann haben die irgendwann gesagt, naja, aber trotzdem fällt immer auf, dass Barrierefreiheit, wir haben es jetzt zwar mehr schwarz auf weiß, aber trotzdem fallen immer Barrierefreiheitsaspekte hinten runter. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen eine Priorisierung. Wir fangen die Priorisierung nochmal anders an, anzudenken. Und haben dann gesagt, ja klar, natürlich alles, was crasht, erstmal höchste Priorität. Also wenn meine Software gar nicht läuft, harte Priorität, ganz weit oben. Dann auch, wenn Funktionen erst gingen, beim nächsten Brunch nicht mehr gehen, auch relativ hoch. Und dann haben die aber schon gesagt, aber kurz danach muss schon Barrierefreiheit kommen, denn für die Personen, die darauf angewiesen sind, ist das so, wie als würde die Software gar nicht funktionieren. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt haben wir immerhin schon mal die Priorität hochgesetzt, aber wir haben ja immer noch die Leute. Und dann haben die gesagt, ja, das heißt, wir müssen in dem Bereich jetzt einfach finanziell angehen. Wir müssen gucken, dass wir für bestimmte Bereiche dann jetzt externe Finanzierung bekommen, damit es endlich passiert. Und wenn ein bestimmter Grundstock da ist, finden sich auf einmal auch andere Leute, die mitmachen. Weil dann ist das gar nicht, wirkt das nicht mehr so groß, als wäre das nicht mehr möglich. Also man kann an bestimmten Arten auch einfach mal gucken, wenn man es organisatorisch anders angeht, auch noch Leute zu gewinnen, die dann auch mit das Problem lösen. Das einfach nur als so ein Beispiel, wo ich dachte, habe ich zumindest in dem Augenblick nicht erwartet, als wir darüber geredet haben, was sind denn eigentlich die Hürden. Und dann kam nämlich genau das, dass die Prioritäten anders gesetzt haben und das über Zahlen, Daten, Fakten. Denn wenn man jedes Mal sieht und sagt, ja okay, eigentlich haben wir das, aber das fällt immer wieder runter, bei jeder Veröffentlichung wieder ist ausgerechnet Barrierefreiheit ist hinten runtergefallen, das sieht auch nicht so cool aus. Und deswegen war das für die dann so auch ein Anreiz, da mal was anders zu machen. Und damit gebe ich auf die erstmal letzte Folie. Das heißt, wir haben dann doch noch einen Moment zu reden. Ja, bitte, Folie. Ja. Das ist jetzt der Part, wo ich einfach sagen würde, da müsst ihr so ein bisschen für euch gucken. Und zwar, ich gebe euch einfach mal Fragen mit, bei denen ihr für euch in euren Communities genauer schauen müsst. Also nehmt das so als so ein Anreiz, den nächsten Monate dem Ganzen mal so vielleicht nachzugehen oder vielleicht auch erstmal nur nächste Woche. Wie inklusiv ist eure Community eigentlich selber? Und wenn ihr da auf den Punkt kommt, dann aus dem Bauch heraus würde ich sagen, da sind wir doch ganz inklusiv. Was ist eure Datengrundlage? Vielleicht wisst ihr gar nicht so viel über eure Community und euer Projekt. Es gibt Anreize dazu, mehr auf Datifizierung zu setzen, ist vielleicht nicht für jedes Projekt das Richtige, aber sich Gedanken zu machen, wie wissen wir eigentlich mehr darüber und auf welcher Basis können wir sagen, wir sind inklusiv oder sind es nicht. Das kann auch einfach sowas sein und damit mal anzufangen, wie eben zum Beispiel zu tracken, welche der Bugs oder Issues fällt eigentlich unter Barrierefreiheit. Kann man auch für andere Punkte machen, aber ne? Wenn man das schon einführt, kann man ja vielleicht überlegen, wo wollen wir noch mehr Daten haben. Es kann aber auch sowas sein, wie einfach mal, wie häufig beteiligt sich eigentlich eine bestimmte Personengruppe? Oder wie ist das eigentlich, zu welchen Zeiten beschäftigen wir uns mit Barrierefreiheit und wann nicht mehr? Denn was dabei auch rauskommen kann, das wird häufig über, wie gesund ist so eine Community gefasst? Wie gestärkt, wie nachhaltig ist die eigentlich? Wenn nämlich immer nur Personen für eine kurze Zeit dabei sind, sich voll abackern und danach dann aber total frustriert sagen, ja, mach ich nicht mehr mit, ist nicht so nachhaltig für eine Community. Sich da also ein bisschen mehr Gedanken vielleicht über diese Zahlen, Daten, Fakten auch dahin zu kommen, oh, vielleicht brauchen wir eine andere Art, dass die Leute nicht so ausbrennen. Vielleicht schaffen wir durch die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet werden, auch vielleicht nach innen anders kommunizieren, diesen Frustrationslevel vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Das heißt, da sind wir schon so ein bisschen über, wie inklusiv sind die Prozesse, über Kommunikation habe ich vorhin schon so ein bisschen was gesagt. Das kann aber auch heißen, wann kommuniziert man eigentlich, wann man sich mit welchen Themen beschäftigt? Wie langfristig kommuniziert man? Macht man das einfach immer nur, wenn was veröffentlicht wurde? Oder kommuniziert man auch, hey, wir wollen in einem halben Jahr mit einem bestimmten Fokus mal einen Tag machen, beteiligt euch doch gerne. Alle, die da Bock drauf haben, dann und dann ist dieses Thema im Fokus, kommt doch mal dazu. Tools habe ich vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, wie barrierefrei sind die eigentlich? Und da möchte ich auf einen Punkt eingehen, Bug Reports und Feature Requests. Wie macht ihr das eigentlich aktuell? Wie inklusiv kann Git sein, wenn ihr es darüber macht? Für manche Personen ist es das gar nicht. Und da würde ich euch einfach mal so als Idee mitgeben, vielleicht habt ihr ja Tools, die gut durchleiten, auch für Personen, die nicht so digital affin sind, dabei ihre Barrieren trotzdem kommunizieren können, die aber da so durchgeleitet werden, dass es für die User, die nicht so viel Ahnung davon haben, einfach wirkt und trotzdem die Developer, die das Problem am Ende lösen sollen, die Details haben. Vielleicht ist es auch manchmal einfach nur, dass man in der Software eh angelegt hat, dass man da was zum Kopieren hat und die ganzen komplizierten Daten, Zahlen, Fakten sind einfach, einfach kopiert. Kann ja auch sein. Warum müssen die wissen, was das Betriebssystem ist, in welcher aktuellen Form oder welche Softwarekomponente, in welchem, habt ihr jetzt habt ihr 9.2.4 oder 9.5? Müssen das die User immer wissen oder kann man das auch einfach kopieren? Einfach mal so als ein Punkt, macht euch Gedanken, wie werden die Personen, die schon bereit sind, Feedback zu geben, die schon bereit sind, sich zu beteiligen, da gut durchgeführt. Interaktion, da möchte ich nur einen Punkt drauf hinweisen, wie interagiert ihr eigentlich in Communities in Bezug auf Teilhabe? Zum Beispiel, wie gestaltet ihr eure Community-Meetings? Wie kompliziert ist es da, Support zu bekommen, Gebärdensprachdolmetschung zu bekommen? Wie kommuniziert ihr, wie kommt man da eigentlich hin? Kommuniziert ihr, wie barrierefrei die Gebäude sind, in denen ihr euch trefft? Also was, wie geht ihr dabei ein und auch, falls ihr euch online trefft, welche Tools nutzt ihr da und wie inklusiv ist das? Und wie gestaltet ihr eure Kommunikation in so einem Meeting zum Beispiel? Ist das klar, woran, wie lange, über welche Themen gesprochen wird? Oder ist so, na, ihr kommt jetzt mal alle und dann ist so, ja, was habt ihr denn heute so, worüber möchtet ihr sprechen? Für manche Personen ist das ein K.O.-Kriterium, sich nie wieder zu beteiligen. Und zum Nachhaltigkeitsaspekt habe ich vorhin schon was gesagt. Das muss nicht unbedingt sowas heißen, wie viel Strom verbraucht ihr und wie ökologisch seid ihr. Das kann auch heißen, wie lange können sich Personen eigentlich beteiligen und wie schnell sind die auch einfach platt, weil Frustration da ist oder weil sie den Eindruck haben, jetzt haben sie keine Energie mehr, weil immer nur zu bestimmten Zeitpunkten wird ganz viel Energie von denen gezogen und danach müssen sie sich erstmal ein halbes Jahr erholen, bis sie sich wieder beteiligen können. Soweit. Ganz viel eher allgemein strukturiert. Und an manchen Stellen werdet ihr vielleicht denken, ja okay, jetzt habt ihr mir so Allgemeinplätze erzählt. Ich kann euch sagen, von dem, was uns die Developer erzählt haben, was auch die Nutzenden gesagt haben, das meiste davon steht da so, ja, wir machen das, aber faktisch in der Realität wird es selten gemacht, weil es zu kompliziert wirkt oder weil es Arbeit macht. Aber ich möchte darauf hinweisen, ihr seid in ganz vielen verschiedenen Rollen, ihr könnt was tun. Wenn alle ein wenig tun, kommen wir da endlich an, dass auch Communities deutlich barrierefreier werden und hoffentlich auch so inklusiv, dass die Software auch inklusiv wird. Soweit. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt ist Zeit für Fragen. Ein bisschen haben wir ja noch, ne? Genau.
Okay, ich glaube, das läuft. Ja, sorry, ich war ein bisschen zu spät für den Vortrag, aber super spannend. Ich habe was ein bisschen an das Ende oder auf die vorletzte Slide geht, gerade mit der Finanzierbarkeit und Lobbying, nämlich ich arbeite im Institut in der Schweiz. Wir maintainen eine Software, die heißt OSS Directory. Mhm. Die Stadt Berlin ist zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, sie haben eine Open-Source-First-Strategy und die Leute für Barrierefreiheit haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, wie wir das überhaupt erfüllen sollen. Weil wir finden die Informationen nicht. Es ist jedes Mal ein Riesenaufwand, die Informationen zu finden. Und wenn wir sie dann mal für eine Anfrage gefunden haben, dann wissen wir nicht, wie wir sie ablegen können und wieder zurückkommunizieren können, dass der Nächste sie von alleine findet. Und daraus leite ich ja eigentlich mehrere Sachen ab. Also erstmal, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel Lobbyarbeit, weil es gibt diese Barrierefreiheitsgesetze, gibt es ja, es gibt Open-Source-Strategien und das führt ja eigentlich schon automatisch eigentlich zu einer Notwendigkeit und dementsprechend ist es halt super schade. Ich habe letzten Sommer eine Studie zu OpenDesk gemacht. In der gesamten OpenDesk-Dokumentation steht nichts zum Thema Barrierefreiheit, aber wenn man zu den einzelnen Herstellern geht, dann findet man ein bisschen was, aber in der hintersten Ecke und teilweise bei Third-Party-Vendors. Das heißt eigentlich, es gibt ganz viel, aber es ist nicht auffindbar und das macht es effektiv unsichtbar und das ist total schade und da wäre es super schön, wenn die Projekte mal anfangen, das, was du auch in dem Mittelteil gesagt hast, diese Informationen mal zusammenzuziehen, dass man einen Ort hat, an dem man dann zum Beispiel schnell hinfindet und von dort aus dann die relevanten Zusatzinformationen findet. Mhm. Also so ein Halbinput von mir.
Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, es gibt diese Schwierigkeit, obwohl sehr viele Projekte schon viel tun und sich bemühen. Es gibt auch eine Tendenz dazu, einen Accessibility-MD oder so einfach anzulegen, als Standard zu etablieren, dass sowas immer vorzufinden ist. Man kann da auch durchaus mit Templates arbeiten, so würde sich lohnen. Und auch da wäre es ja vielleicht sowas so, sich auszutauschen, was funktioniert am besten, dass es auch wieder in die Community zurückgeht und dass ein anderes Projekt damit andocken kann. Also ich glaube, da brauchst du trotzdem den Austausch dazu. Es ist einfach nur zu sagen, ja, wir machen das jetzt, führt meiner Erfahrung nach nicht dazu, dass es sofort gemacht wird. Aber wenn man sich darauf committet, wie man es machen möchte, dann hat das eine gute Chance.
Hallo, vielen Dank für diesen Einblick. Ich arbeite auch mit einer Behörde zusammen und deshalb war für mich diese Barrierefreiheit, weil es ist ein Thema, es ist ein Problem. Gut, jetzt sind wir auf der Developer-Seite und da habe ich wieder ein anderes Problem gesehen. Das Problem fängt eigentlich beim Menschen an, meiner Meinung nach. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Behinderungen ich überhaupt kenne und wie soll ich die denn behandeln? So fängt auch schon die Wissenslücke an. Und dann soll ich noch ein Team leiten, das, Entschuldigung, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber dann ist man natürlich selber in der Verantwortung. Aber auf der anderen Seite sagt man doch, naja, dann nehme ich lieber die 0815, zahle, Entschuldigung, und habe weniger Probleme damit. Obwohl es doch auf der anderen Seite vielleicht durch die Divergenz doch einige Vorteile gibt. Und meiner Meinung nach müsste man doch eigentlich anfangen, wirklich schon Schule, persönliche Empathie und so weiter und so fort. Ich glaube, das muss viel, viel früher beginnen. Und das, was wir hier sehen, sind schon die ersten Schritte, ja, aber es muss viel früher beginnen. Wie gesagt, also ich könnte jetzt so ein paar Behinderungen, kennen wir, ja, Autismus und so weiter, aber es fängt dann schon wieder an mit, was machen wir mit Lesestörungen? Was machen wir mit Fokussierungszeiten, wenn sich jemand ADHS nicht richtig fokussieren kann? Wenn es auch mal Depressionen gibt, wenn jemand mal ein halbes Jahr ausfällt. Das muss ja auch alles im Projekt mit einplanen, gegebenenfalls. Also vielen Dank für den Eindruck.
Ich würde da kurz zu ergänzen wollen. Also nicht umsonst habe ich gesagt, hier die Person in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt, mit dieser Vielfältigkeit, die wir Menschen alle so haben, wie unsere Lebenssituationen sind, und das ändert sich auch über die Lebensspanne eventuell, Behinderungen können schlechter werden, die Rahmenbedingungen können aber viel auch dazu beitragen, dass man im Alltag vielleicht von der Behinderung nicht so viel merkt. Und es gibt ja auch mal, wenn man nicht von einem biologischen oder medizinischen Behinderungsbegriff ausgeht, sondern von einem sozialen, ist umso wichtiger, sich Gedanken um die Rahmenbedingungen zu machen. Was kann eventuell auch alles gemacht werden, um Aspekte zu lindern? Und deswegen habe ich nicht umsonst hier auch gesagt, es geht hier auch um Führung, es geht hier auch um, wie arbeitet man im Team eigentlich, dass Stärken und Schwächen Platz haben. Das betrifft alle Personen. Aber das, was passiert ist, Menschen mit Behinderungen sind die, die am schnellsten rausfliegen, wenn es nicht drauf geachtet wird. Aber dass da Vorteile für alle, die in diesem Team sind, bestehen, das ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Also ich würde eher sagen, es lohnt sich, darum sich Gedanken zu machen, weil am Ende alle davon profitieren. Und ja, früh anfangen, ja, ich würde aber auch sagen, auch da kann man Lobbyarbeit machen, nämlich sich mal Gedanken machen, in welchen der Ausbildungsgänge, in welchen Studiengängen sind welche Bereiche, die mit Barrierefreiheit zu tun haben, eigentlich dringend zu verankern. Und da können wir jetzt bei uns aus dem Projekt, was an der Hochschule ist, wir versuchen das. Auch da muss man langfristig planen, denn Studiengänge müssen akkreditiert werden, das muss vorbereitet werden. Das heißt, man rennt dem auch häufig hinterher. Aber wenn man das auf dem Schirm hat, dass man das machen möchte, Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Auch in der Schule. Wir haben formal Inklusion auf dem Papier. Wir haben das Recht dazu. Auch wenn es Länder gibt, die das gerade wieder rückgängig machen wollen und bestimmte politische Akteure. Aber formal erstmal haben wir das Recht auf Inklusion in der Schule. Auch da, wenn man nämlich viel mehr mit Personen zu tun hat, mit der Vielfältigkeit von Personen von früh an, dann sind das auch nicht irgendwie die anderen, von denen man keine Ahnung hat, sondern man erlebt das im Alltag. Man erfährt von klein auf, was das eigentlich bedeutet, mit jemandem, beispielsweise wenn eine Spastik hat, zu arbeiten, zu interagieren, worauf man achten kann. Oder bei Tourette-Syndrom, wie man mit bestimmten Dingen ausgeht und wie man Trigger vielleicht auch vermeidet oder wie man damit umgehen kann, wenn Trigger bestehen. So. Dann kommt das hoffentlich mit der Zeit auch mit, wenn man sich da wirklich drum kümmert. Zeit?
Ja. Ja, wir sind ziemlich...
Vielen Dank, dass ihr da wart und Input gegeben habt jetzt auch noch, und ich bin auch noch da, heute Abend und morgen auch noch.
Da bleiben mir keine Worte, außer ein letzter Applaus. Noch vielen Dank.